Das heurige Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Es wird die 100-jährige Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich gefeiert. Am 25. Jänner 1921 wurde das erste Burgenlandgesetz verabschiedet. Tendenzen, dass das ehemalige Deutsch-West-Ungarn zu Österreich kommen solle, gab es aber schon vorher, wie der Historiker Michael Schreiber weiß. Mit ihm gemeinsam beginnen wir heute in Radio Burgenland Extra eine neue Serie Geschichte im Gespräch. Der Historiker Michael Schreiber arbeitet bei der Burgenländischen Forschungsgesellschaft in den Bereichen Zeitgeschichte und politische Bildung. Er ist 32 Jahre alt, lebt im mittleren Burgenland in Nikitsch mit Blick auf die ungarische Grenze. In der ersten Folge unserer neuen Serie beschäftigen wir uns mit der Entstehung des Burgenlandes, also mit jener Zeit, als es noch bei Ungarn war. Wir gehen etwa den Fragen nach, wie es zum Nikitscher Bauernaufstand kam und wer dem Burgenland seinen Namen gab.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch.
Das Burgenland feiert heuer, dass es seit 100 Jahren zu Österreich gehört. Doch das kam nicht aus dem Nichts. Die Tendenzen gab es schon in diese Richtung im 19. Jahrhundert und auch wieder Anfang des 20. Jahrhunderts. Waren die Gründe, warum man nach Österreich tendiert hat, immer die gleichen?
Das ist richtig, dass wir heuer 100 Jahre Burgenland feiern. Wir könnten die Perspektive aber auch umkehren und sagen, 1921 ist nicht Startpunkt einer bis in die Gegenwart reichenden Entwicklung, sondern Endpunkt einer langen Entwicklung, die im Grunde im 19. Jahrhundert ihren Anfang genommen hat. Und wenn wir uns das ansehen, dann ist im 19. Jahrhundert der Nationalismus ein prägendes Thema, das uns ja auch bis heute beschäftigt. Und im Geiste dieses Nationalismus hat es dann auch zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine Revolution gegeben in der Habsburger Monarchie, die Märzrevolution, im Zuge derer Bürger- und Freiheitsrechte eingefordert worden sind. Aber in Ungarn sind die Forderungen auch darüber hinausgegangen. Da ging es dann um Autonomie. Und in Wien hat man darauf dahingehend reagiert, als man auch überlegt hat, ob man nicht die Monarchie etwa neu ordnen sollte, indem man auch neue Territorien erschafft. Und eines dieser neuen Territorien, das erschafft werden sollte, bezog sich auch auf den deutschsprachigen Teil Westungarns. Das heißt, hier haben wir das erste Mal diese potenzielle Idee, dass man eigentlich das, was da später das Burgenland werden sollte, erschafft. Damals wurde das allerdings noch im Geiste der Überlegung geführt, dass man sagt, man schwächt damit Ungarn, in dem die Revolution ja sehr stark war. Zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich das ein wenig geändert, denn nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 hat der Magyarisierungsdruck, das heißt also der Druck aller Nicht-Magyaren, sich assimilieren zu müssen, massiv zugenommen. Und das hat Widerstände hervorgerufen. Und so hat man in Wien, zumeist in deutschnationalen Kreisen, aber auch darüber hinaus, Überlegungen angestellt, ob der deutschsprachige Teil Westungarns nicht besser bei Österreich aufgehoben wäre als in der ungarischen Reichshälfte. De facto hatten diese Diskussionen aber nur einen sehr geringen Impact, eine sehr geringe Wirkung und haben in Deutsch-Westungarn kaum Wirkung erzielt.
Und sind wahrscheinlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein bisschen in den Hintergrund getreten. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zerfiel die Habsburger Monarchie und das heutige Burgenland blieb aber zunächst bei Ungarn. Michael Schreiber, inwieweit waren die Menschen, die hier gelebt haben, von den Veränderungen in Budapest betroffen?
Naja, als Teil Ungarns waren natürlich politische Entscheidungen, die in Budapest getroffen wurden, viel wichtiger als jene, die in Wien getroffen wurden. Und in Budapest war die Situation die, dass man sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs aus der Realunion verabschiedet hat und zunächst noch eine konservativ-sozialistische Regierung gegründet hat, die sich allerdings kein halbes Jahr halten konnte. Denn im März 1919 ist die Regierung gescheitert und die Kommunisten haben die Räterepublik in Ungarn installiert.
Aber wie haben die Menschen diese Veränderungen gespürt?
Wirklich gespürt hat man diese Auswirkungen nach dem Ersten Weltkrieg, dann mit der Räterepublik, als Kommunisten begonnen haben, große Betriebe zu verstaatlichen, angefangen haben zu requirieren, das heißt also Besitz zu beschlagnahmen, neu zu verteilen und so weiter. Und das hat auch Widerstände ausgelöst im Burgenland und vor allen Dingen in Nikitsch hat es große Widerstände dagegen gegeben.
Sie sagen es schon, in Ihrer Heimatgemeinde, Michael Schreiber, in Nikitsch, gab es einen Aufstand, der mehrere Tage dauerte, der sogenannte Nikitscher Bauernaufstand. Woran hat sich der entzündet im April 1919?
Entzündet hat er sich zum einen an diesen Requirierungsvorhaben, die die Kommunisten durchpeitschen wollten, aber auch an der Schulpolitik, an Eingriffen in die Schulpolitik. Denn die Schulpolitik war für die Burgenland-Kroaten, und Nikitsch ist ein burgenland-kroatischer Ort, eine ganz zentrale politische Forderung jener Zeit. Denn mit der Schulpolitik, die auch eng verbunden war mit der katholischen Kirche, ist auch die kroatische Sprache weitergegeben worden. Und nachdem die Kommunisten geplant hatten, dort Eingriffe zu machen und die Nikitscher sich an diese Verordnungen nicht gehalten haben, ist der Bezirkskommissar Vorody hierher gekommen und hat sich vor der Kirche aufgebaut, um eine Rede zu halten. Die Rede hat allerdings eine andere Wendung genommen, mit der nicht gerechnet hat. Die Nikitscher haben ihn nämlich, ihn und die zwei ihm begleitenden Gendarmen, verprügelt. Und das hat dann dazu geführt, dass Vorody dann aus dem Ort vertrieben worden ist, ist dann aber zurückgekommen mit 30 Rotarmisten, um diesen Aufstand sozusagen niederzuhalten. Zwei Tage später, am 8. April, ist Vorody noch einmal in den Ort gekommen. Dieses Mal wurde er mit Schüssen empfangen. Und die Sache war die, dass die Nikitscher und auch die Minihofer zu Hilfe gekommen sind. Und das ist auch eine lustige Fußnote der Geschichte, denn Nikitsch und Minihof haben ein Konkurrenzverhalten, das eigentlich, wenn man es amüsant sehen will, bis ins Mittelalter zurückreicht. Aber wenn man gegen die Obrigkeit gehen kann, dann hält man zusammen. So auch in dem Fall. Letztlich schaukelt sich dieser Konflikt immer mehr auf und endet dann auch im Tod zweier Kinder und einer Frau, in der Verhaftung von einigen Nikitschern. Die Verantwortlichen, die da auch geschossen haben, die haben sich relativ bald abgesetzt, sind auch nach Österreich geflohen, also über die Grenze bei Kirchschlag nach Österreich geflohen. Und so hat man sozusagen als Redelsführer den Pfarrer, der aus Wulka-Brodersdorf stammende Anton Semelika, in Nikitsch festgesetzt. Man wollte ihn noch im Schloss exekutieren, hat ihn dann aber nach Schopron verlegt, dort noch einmal abgeurteilt. Und am 9. April und in der Nacht vom 9. auf 10. April standesrechtlich hingerichtet. Kurze Zeit später ist dann aber auch ein Schreiben aus Budapest eingetroffen, das ihn eigentlich hätte begnadigen sollen oder freilassen sollen. Ja.
Zu jener Zeit, 1919, liefen in Paris schon die Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Es heißt immer, dass um die Frage des heutigen Burgenlandes bei den Verhandlungen ein zähes Ringen war. Stimmt das überhaupt? Oder war dieser Landstrich nicht eigentlich viel zu klein und unbedeutend?
Das hängt natürlich von der Perspektive ab. Für die Großmächte war diese Frage jetzt nicht sonderlich entscheidend. Man muss auch sagen, zum Ende dieser Verhandlungen hin, soll das Burgenland jetzt bei Ungarn bleiben oder zu Österreich werden, ist es ihnen auch recht schnell auf die Nerven gegangen, sich permanent mit dieser Frage auseinandersetzen zu müssen. Aber für Österreich und für Ungarn war das schon eine sehr essentielle Frage und auch natürlich für die Leute, die hier gelebt haben. Zähes Ringen war es wahrscheinlich auch deshalb, weil es nicht ausschließlich eine Frage war, soll jetzt Ungarn das Burgenland behalten oder soll es Teil Österreichs sein, sondern auch deswegen, weil der damalige tschechische Außenminister Eduard Beneš auch die Idee eingebracht hat, einen slawischen Korridor zu errichten. Und dieser slawische Korridor stand auch in der Idee des Panslawismus, der im 19. Jahrhundert aufgekommen ist und mehr oder weniger die Ost-, West- und Südslawen verbinden sollte. Und das anhand eben der kroatischen Ortschaften, die sich ja im Burgenland wie eine Perlenkette von Nord nach Süd aufreihen lassen.
Letztlich kam es aber zur Einigung, und zwar, dass eben das bisherige Deutsch-West-Ungarn Österreich angegliedert wird. Und dann war man auf der Suche nach einem Namen für diesen Landstrich. Wie findet man einen Namen für ein Land?
Eines war relativ schnell klar. Wenn das Burgenland Teil Österreichs werden sollte und man sich auch abgrenzen wollte von Ungarn, dann kam der Name Deutsch-West-Ungarn nicht in Frage. Deswegen brauchte man einen anderen Namen. Es ist dann recht schnell der Vorschlag gekommen von einem Apotheker aus Neusiedl am See, Adalbert Wolf. Er hatte den Vorschlag, das ganze Vierbürgenland zu nennen, als Analogie an Siebenbürgen. Das bezieht sich auf die Endungen der vier Komitate, aus denen das Burgenland Territorien gewinnen sollte, nämlich Eisenburg, Ödenburg, Pressburg und Wieselburg. Vierbürgenland ist allerdings ein sehr umständlicher Name, deswegen ist es dann mutiert zu Vierburgenland, dann weiter zu Dreiburgenland und schließlich hat man sich auf den schlichten Namen Burgenland geeinigt. Diese Errungenschaft, dass man nur Burgenland sagt, hat der Frauenkirchener Gregor Meidlinger für sich in Anspruch genommen. Der meinte, er hätte bei einer Sitzung mit Karl Renner den einfachen Namen Burgenland ausgerufen und so hat man es dann in die Verhandlungen mit hineingenommen.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch auf Radio Burgenland.
Unsere neue Serie mit Historiker Michael Schreiber. Die Gesprächsreihe wird ab nun monatlich ausgestrahlt und zwar jeden letzten Donnerstag im Monat. Radio Burgenland Extra beginnt um 20.04 Uhr. Am 28. Jänner thematisieren wir dann unter anderem, welche verheerende Wirkung die Gefechte der Freischärler mit sich brachten und wir sprechen über die Republik Heinzenland, die nur einen einzigen Tag lang in Mattersburg Bestand hatte.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.